Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hütter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist schon wieder Monatsende und Monatsende heißt auch, dass Thomas Hütter und ich uns über Neuigkeiten in diesem Monat austauschen, beziehungsweise über Themen, die uns in diesem Monat beschäftigt haben. Aber zuerst einmal hallo und herzlich willkommen, Thomas.
Hi, Besmer, und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben drei Themen. Eines, was zur aktuellen Temperatur passt, das ist Metas Kooperation mit Oakley im Bereich der Sonnenbrillen. Dann Google Veo 3, der Videogenerierungsengine von Google in der dritten Version. Und wir bleiben noch bei Google mit Google Notebook LM, ein weiteres Tool, das jetzt auch als App verfügbar ist. Ich würde sagen, starten wir direkt mit Metas Kooperation mit Oakley. Die Kooperation ist ja schon seit längerem bekannt. Oakley gehört zum gleichen Konzern Celio Luxottica wie Ray-Ban. Und mit Ray-Ban hat Meta ja schon mehrere Modelle rausgegeben. Die Meta Stories, die hattest du schon mal vor irgendwie 3-4 Jahren. Dann die neue Ray-Ban Wayfarer. Und jetzt haben sie mit Oakley eine Sportbrille veröffentlicht und ich selbst als Breitensportler, Läufer, teilweise auch Radfahren, habe mich richtig gefreut, endlich auch eine Sonnenbrille zu haben, die ich fürs Sportmachen nutzen kann, und ich wurde kläglich enttäuscht, weil die Brille selbst, also stylisch, passt sie überhaupt nicht. Das ist eher für Skateboarder und es ist auch nicht wirklich eine Weiterentwicklung, weil man hat erwartet, dass die Brille nicht nur Audio kann, sondern eventuell auch mit einem Head-Up-Display kommt, um eben auch beispielsweise Navigation oder für Sportler wichtige Leistungsdaten von ihren Uhren oder Fahrradcomputern einzublenden. Da ist aber gar nichts gekommen und Google lacht sich jetzt da ein bisschen ins Fäustchen, weil sie ja ihre Google-Brille angekündigt haben, die ja noch in diesem Jahr kommen wird. Hast du den Launch der Oakley-Brille mitverfolgt? Du als Sportler?
Nee, nicht wirklich. Und ich habe auch nicht wirklich eine Meinung dazu. Du hast jetzt schon alles gesagt, was die Brille umfasst. Von dem her. Ich habe die Meta-Brille, die Version von Ray-Ban ein bisschen mitverfolgt. Du hast also eine entsprechend, dass jetzt mit dieser Oakley-Kooperation noch keine visuelle Einblendung kommt. Das war vorher ja schon bekannt. Mhm. Von dem her auch keine Überraschung. Google wird sich da ins Fäustchen lachen, weil noch nichts da ist, was irgendwie in die Brille rein projiziert, ist aktuell für mich irgendwie halt noch so ein bisschen ein unspannendes Gadget. Also ich will irgendwie KI-Voice-Abfragen machen und Fotos machen. Spannend wird es, glaube ich, dann beim nächsten Typen, der tatsächlich irgendetwas in die Brille rein projiziert. Und ich habe noch nie im Leben eine Oakley gekauft und werde auch, wenn sie die Einblendfunktion hat, keine kaufen. Ich bin Team Ray-Ban.
Ich habe beides. Zum Sport habe ich eine Oakley, habe ich aber auch erst letzte Woche gesehen, als ich die Ankündigung von Meta auf die ich gespannt gewartet habe. Mhm. Aber ja, die Ray-Ban bzw. die Oakley Meta, keine wirkliche Revolution. Nein. Und ich glaube, wir sind auch aus dem Alter raus, eine solche Brille tragen zu können. Ja.
Ich hatte im Urlaub die Möglichkeit, in einem Elektronikfachgeschäft so eine Displaybrille auszuprobieren, die dann aber wieder weniger AI-Charakter hat, sondern halt eben auch diese Monitorfunktionalität, obwohl sie ja eigentlich mehr oder weniger eine normale Brille ist. Also nicht das, was wir von der Quest her kennen, sondern gefühlt eine normale Sonnenbrille mit Display drin, die auch teiltransparent ist. Und wenn man das da so sieht in dieser Anwendung und wenn man denkt, das könnte dann kombiniert werden mit den anderen Anwendungsmöglichkeiten, die bei der Oakley oder bei der Ray-Ban mit inkludiert sind, dann wird das sicherlich durchweg sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, im Moment dieses rein visuelle für irgendwelche Video- oder Bilderaufnahmen und dann die allenfalls noch mit der KI zu verarbeiten, da brauche ich im Moment noch nicht unbedingt eine Brille, das kann ich mit dem Handy auch.
Genau, ja. Definitiv. Es macht es schon bequemer, wenn man mit die Brille anhat und dann schnell mal ein Foto machen kann oder eben Musik hören kann, wenn man unterwegs ist. Aber ja, Oakley jetzt nicht wirklich mein Fall, wobei eben die Marke selbst hat. Eine andere Revolution würde ich es jetzt mal bezeichnen, die aber aus dem Hause Google kommt, welche sehr stark für Aufschrei gesorgt hat und auch sehr viele neue Inhalte produziert hat, ist Google Veo 3, der Nachfolger von Veo 2 Video Engineering Plattform beziehungsweise KI-Tool. Und das Revolutionäre daran ist ja, dass man, wenn man promptet, nicht nur das Video promptet, wie das früher ist, sondern auch direkt der Sound dazu, bis hin auch zum Gesprochenen. Und du hast dir da schon einige Dollar ausgegeben, um das Tool testen zu können.
Also Veo 3 ist tatsächlich gefühlt ein Riesensprung. Einerseits extrem gute Umsetzung von Prompts im Video selber drin, was Bewegung anbelangt, was Mimik und solche Dinge anbelangt. Die Audiospur zusätzlich haben wir ja bis jetzt noch bei keinem Modell gesehen, dass ich in einem Guss dann eigentlich eben auch Voiceover generieren kann oder wie du es richtig gesagt hast, Sound, Hintergrundsound. Es ist relativ gewaltig, was da rauskommt. Im Moment, ja, die Kosten schrecken noch ein bisschen ab, weil es ist dann doch teurer als die Modelle, die man bis jetzt kennt. Wobei auch das relativiert sich. Also bei einem 8 Sekunden Clip mit Audio, man unterscheidet da Generierung ohne Audio oder mit Audio. Generierung mit Audio von 8 Sekunden ist bei $6 umgerechnet. Wenn ich jetzt das vergleiche mit irgendwelchen Modellen wie beispielsweise Hailuo oder auch bei Midjourney, wo man jetzt Videos generieren kann, sind die Kosten natürlich massiv höher. Auf der anderen Seite habe ich da dann aber auch teilweise wesentlich mehr Ausschuss. Und wenn ich dann wiederum überlege, ich brauche dann auch ein Tool, was Voiceover generiert etc., dann komme ich dann unterm Strich mit diesen $6 relativ günstig weg. Ich habe da eine Testserie gemacht. Ich habe bei ChatGPT reingepromptet, dass ich gerne 30 unterschiedliche Szenen hätte, die in 10 Jahren spielen und so Dialoge aufnehmen, die im Zusammenhang mit dem Spannungsfeld KI und den negativen Punkten der KI entstehen können. Habe mir dann 30 Ideen gepromptet. Von diesen 30 fand ich 25 soweit eigentlich okay. Habe dann diese 25 bei Veo beziehungsweise über Fall AI bei Veo gepromptet. Von diesen 25 waren 15 eigentlich im ersten Guss so gut, dass ich für mich befunden habe, okay, das reicht, um es zu zeigen. 10 waren Ausschuss, also $60 an Google geschickt für Abfall. Und 15 dann tatsächlich umgesetzt. Das Prompten mit ChatGPT war jetzt in diesem Fall, würde ich jetzt mal sagen, 20 Minuten inklusive der Korrekturprompts. Auch da hat aufgrund der doch umfassenden Eingabe, die ich gemacht habe, von Beginn an recht gute Resultate rausgegeben, dann jeweils aufgefordert, dass er entsprechende Prompt schreibt für Veo 3. Darum würde ich jetzt mal sagen, da wahrscheinlich etwa 20 Minuten. Ja. Bei Fall AI hat das Umsetzen eines Prompts in ein Video, also das Rendering, etwa so durchschnittlich 80 Sekunden. Also das schnellste war, glaube ich, in 60 Sekunden fertig. Das längste hatte ich, glaube ich, eine Minute 50 oder so irgendwas. Also war auch da relativ performant, nicht immer gleich schnell. Und dann habe ich es noch ganz einfach bei CapCut eingeführt und entsprechende Übergänge gemacht, dass es nicht so abrupt endet. Das heißt, alles in allem eine Stunde Aufwand, $150 Videokosten bei Google, davon 10 Ausschuss. Und ich würde jetzt mal sagen, für das, was man so in einer Stunde machen kann, hat schon ziemlich gut gepasst. Also ich will nicht wissen, wenn man dann da in die ganze Story und in die Beschreibung und in den Prompt rein den 3-, 4-, 5-fachen Aufwand reinlegt, was dann noch mehr möglich wäre.
Ja, und eben, wenn man das vergleicht, so schlussendlich mit den klassischen Produktionskosten, also nehmen wir jetzt von Disney die neue Star Wars Serie, der Acolyte, wo eine Episode um die $8 Millionen kostet. Das heißt, jede Bildschirmminute sind $630,000.
Ja.
Also von daher deutlich günstig.
Ich habe es dann auch versucht, für mich ein bisschen in ein Verhältnis zu setzen. Ich meine, ich habe da 15 unterschiedliche Szenen.
Ja.
Mit einem normalen Setup könnte ich schon gar nicht 15 unterschiedliche Szenen mit einem normalen Aufwand machen, außer ich mache alles Greenscreen und passe den Rest an. Wenn ich schaue, diese Dialoge mit unterschiedlichsten Personen, wenn ich einen Cast hätte, wenn ich da Kostüme brauche, Maskenbildner, keine Ahnung was alles, ich bin da sofort bei einem Mehrfachen. Und auch wenn ich dann denke, wenn das vielleicht nur B-Material wäre für im Hintergrund oder das, was ich dann ja eigentlich entweder über eine Stock-Bibliothek suchen muss und unter Umständen dann auch noch lizenzieren muss, dann sind natürlich diese $6 im Verhältnis überhaupt rein gar nichts. Oder andersherum, mit normalen Mitteln könnte ich so ein Video auch mit einer Stunde Aufwand nicht mal einen Bruchteil davon konzipieren und umsetzen. Und wenn ich es dann noch machen würde in einem Modell, wo ich Video generieren muss und ich dann vielleicht eben auch noch Audio generiere bei 11 Labs oder wo auch immer und das Ganze zusammenfügen muss, es wäre ja auch dann nicht aus einem Guss. Also von dem her absolut positiv überrascht und ich glaube, ist auch wieder so ein Feld, wo wahrscheinlich die vorher wirklich absolutes 0815 produziert haben, auch ordentlich ein Problem kriegen, weil 0815 kriege ich über die KI ordentlich auch hin.
Ja.
Und das mit einem Bruchteil der Kosten.
Ja, und was ja auch noch letzte Woche passiert ist, für mich eher unerwartet, ich weiß nicht, ob du das kommen sehen hast, aufgrund von Medienmitteilungen oder Benachrichtigungen, ist bei Midjourney. Ja. Das hat ja auch eigentlich von Donnerstag oder von Mittwoch auf Donnerstag die Video Engine veröffentlicht.
Ja, also ich habe da keine Vorankündigung erhalten und ich verfolge eigentlich die Änderungen um Midjourney auch mehr oder weniger. Wir haben es dann am Donnerstag ja auch gleich ausprobiert mit Bildern, die wir irgendwie schon hatten. Nur schon der Klick auf Animate ohne irgendeinen Prompt. Also einfach mal irgendwo Animation hinzufügen, funktioniert extrem gut. Ja. Qualitativ, ja, Upscaling etc. ist noch nicht direkt mit drin, beziehungsweise auch da, man ist im Moment irgendwo noch so auf einem Mittelweg, was Qualität anbelangt. Aber auch wenn ich dann zum Beispiel eine Videoepisode verlängert habe, gesagt habe, so, jetzt habe ich Video A, jetzt will ich es verlängern, prompte wieder was hinzu, was an Bewegung oder Action passieren muss. Es hat für die Qualität der Prompts meiner Meinung nach extrem gut umgesetzt.
Und vor allem...
Und schnell.
Richtig, ja, genau. Das wollte ich noch ergänzen. Es war wirklich sehr schnell. Also so ein Video, das sind ja so 8-Sekunden Videos oder 5-Sekunden Videos, bin gar nicht sicher, 5 bis 8 Sekunden dazwischen, irgendwie... Unter 2 Minuten ist das Video umgesetzt.
Ja, also war jetzt bei einigen Tests am Wochenende war es unter 1 Minute für 4 Varianten jeweils. Mhm. Wenn ich nutze für Bildgenerierung noch gerne mal Sora, beziehungsweise einfache Animationen, das hat bedeutend länger, wobei natürlich auch bei Midjourney, bei diesem sage jetzt mal, ersten Tarif, wo oder ersten Pakettarif, es ist eine gewisse Anzahl von Fast Generation Hours mit drin, wo schnell produziert wird. Ich habe jetzt am Wochenende so in 2-3 Diskussionen gelesen, dass wenn man dann bei Midjourney relativ exzessiv Videos produziert, diese Fast Generation Hours auch sehr, sehr schnell dann aufgebraucht sind.
Okay.
Von dem her ist das vielleicht jetzt auch ein bisschen dieser Turbo-Effekt. Wenn ich dann aber viel brauche, könnte es dann schon auch sein, dass ich da entweder Kostenbremse drin habe und bezahlen muss für mehr oder dass dann einfach irgendwo die Geschwindigkeit gedrosselt ist. Aber Bilderstellung geht unheimlich schnell und das war ja bei Midjourney bis jetzt auch bei ganz normalen Bildern, also nicht Videos, sondern bei den normalen Bildern gefühlt immer unheimlich schnell im Vergleich zu beispielsweise jetzt bei ChatGPT, wo nur ein Bild generiert wird, oder bei Sora, wo dann bis zu 4 gleichzeitig generiert werden.
Also du sagtest ja schon, eben so die Suche durch Stockgalerien, Stockmaterial wird eigentlich dadurch obsolet, kann man sagen, sofern man natürlich weiß, wie man richtig promptet, aber auch da, das wird ja auch immer einfacher und eben ChatGPT kann ja auch schon helfen, ja. Midjourney-Prompts oder auch VO3-Prompts korrekt darzustellen, beziehungsweise sinnvollerweise darzustellen. Somit kann man auch effizienter werden. Was hat das für unseren Bereich für Auswirkungen, also insbesondere fürs Performance-Marketing in Social Ads?
Ja, ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, grundsätzlich mit solchen Modellen wie VO und entsprechend guten Scripts bringe ich, glaube auch sehr gute Szenen hin, die ich für Werbung nutzen kann. Also dieses Tool, was mir dann die Dinge zusammensetzt und die Szenen zusammensetzt und das noch verbindet mit nettem Motion Design, wie man das eigentlich gerne, ich sag mal, für die Sparte von Performance Advertising nutzt, wie wir das machen, da sehe ich im Moment immer noch einen Gap. Also das kann ich noch nicht so machen. Aber für die Medienproduktion, glaube ich, mittelfristig kann man auf solche Tools setzen. Es ist nicht so, dass die Werbemittel damit gratis sind und es ist auch nicht so, dass es keinen Aufwand gibt in der Erstellung. Immerhin Konzept und irgendwie Storybuch und Idee, was man mitgestalten will und was man aussagen will, dieser Aufwand bleibt bestehen, aber der Produktionssektor selber liefert mir unter Umständen mit einigen guten Prompts sehr viel, wo vorher in die Trickkiste gegriffen werden musste oder halt unter Umständen auch Material eingekauft wurde.
Ja, und eben, ich glaube, auch da muss man dann die Vollkostenrechnung machen, also nicht nur das eingekaufte Material, sondern eben auch die Stunden, die man für die Suche aufgewendet hat oder die Personen, Mitarbeitende für die Suche aufgewendet haben. Wir haben ja ein Beispiel in-house für eine Recruiting-Kampagne, um Ärzte zu rekrutieren und da wurden auch Stock-Videos gesucht über mehrere Stunden hinweg und die größte Herausforderung war, dass die Personen auf den Videos identisch ausgesehen haben, könnte man heute sehr wahrscheinlich auch und das nur schon 3 Monate später, deutlich effizienter mit VO3 oder mit Midjourney machen.
Also wo ich so ein bisschen die Problematik im Moment sehe in all diesen Bereichen, die Änderungen sind so schnell. Es kommt laufend irgendetwas dazu und dann sehe ich auf LinkedIn N8N-Workflow für X und schieß mich tot. Das heißt, wenn ich agil unterwegs bin, wenn ich mir da einen Ablauf reinbringe, bis das Setup steht, bis ich zur Produktion komme, steht bereits in einem neuen Tool schon wieder die nächstmächtigere Variante da, wo dann auch die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt zum Beispiel auf seinen Flow umzustellen und ab welchem Zeitpunkt muss ich dann bereits schon wieder anpassen und ändern. Und da sehe ich im Moment auch so ein bisschen die Fallstricke, um Aufwände wirklich kalkulieren zu können. Also ich glaube, mit dem, was ich jetzt nur getestet habe bei VO3, würde ich einem Kunden sagen, ja, wir kriegen ein Video hin, das so und so und so aussieht. Du machst den Workflow zurecht, möglicherweise hast du aber kurz nachdem das Video produziert wird, bereits schon wieder neue Möglichkeiten und das lässt sich nicht wieder eins zu eins adaptieren. Mhm. Und die andere Problematik, die ich teilweise halt im Moment noch sehe, zweimal der gleiche Prompt gibt nicht das gleiche Resultat. Das heißt, wenn jetzt Dinge im Grundsatz eigentlich gut sind, aber kleinere Korrekturen notwendig sind, habe ich unter Umständen sehr viel Aufwand, dass ich wieder ein ähnliches Resultat, aber richtig bekomme.
Okay, ja.
Also diese Kohärenz, die ich eigentlich ja beim manuellen Design oder beim manuellen Aufbau hinkriege, ich glaube, das ist im Moment in diesem Stadium noch eine größere Herausforderung.
Jetzt insbesondere WO3 hat ja, und da habe ich auf LinkedIn ein paar solche Meinungen gelesen, wo Menschen oder Expertinnen und Experten sagen, oder vor allem Werbetreibende aus Marketingagenturen sagen, ja, Videoproduktionsfirmen werden in den nächsten Jahren deutlich weniger gebraucht bis gar nicht mehr, weil man eben relativ vieles prompten kann. Und bei WO3 kann man ja auch schon Ortschaften prompten, dass man sagt, beispielsweise Drohnenflug über die Stadt Zürich, wo man dann schon relativ einen guten Drohnenflug bekommt.
Oder jemand, der nicht aus Zürich ist, nicht unbedingt beurteilen kann, ob der aus Zürich ist oder nicht. Also
eben typisch Amerikaner, Schweiz, Schweden, wenn das schon schwer fällt.
Genau. Also ich meine, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, Videoproduktion. Die Frage ist ja dann auch wieder, was will ich genau und welchen Zweck hat der ganze Einsatz? Wenn ich jetzt eine Hochglanz-TV-Produktion haben will, dann glaube ich, lassen sich einige Dinge mit KI umsetzen und wahrscheinlich braucht es dann einen Mix daraus. Aber für günstigere Produktionen, wo man teilweise in der Vergangenheit ja auch mit der Panzerfaust auf das Fahrrad geschossen hat, oder man kann sie ja noch mehr übertreiben darstellen, wo irgendwie eine Filmcrew für einen 30-Sekunden-Spot von einer Getränkemarke irgendwie für eine Woche nach Südafrika reist, nur um da die Stimmung nachzuempfinden. Also solche Dinge lohnen sich dann halt tatsächlich nur noch für die, wo sagen, ja, Geld spielt keine Rolle. Das heißt, ich glaube, insbesondere da, wo man weiß, man kann mit weniger Qualität auch den Zweck erfüllen, können viele Unternehmen davon profitieren. Ich glaube, da braucht es auch nicht mehr dann unbedingt dieses feingliedrige Videoding. Also andersherum gesagt, der drittklassige Imagefilm, den werde ich auch mit der KI hinkriegen.
Ja.
Und vielleicht den zweiklassigen auch noch und den erstklassigen, der lebt dann wahrscheinlich von anderen Details als die mir die KI rausbringt.
Ja, ich bin gespannt, wann die KI es möglich macht, Videos zu optimieren. Wir kennen ja das beispielsweise von ChatGPT, dass ich ein Bild hochlade und sage, hey, mach mir daraus ein marketingfähiges Foto, sei das von einer Person, sei das von einem Produkt oder irgendwo von einer Stimmung, und ich bekomme wirklich ein sehr gutes Foto bearbeitet, natürlich der Prompt ein bisschen länger noch, aber sehr gutes Foto, das ich dann einsetzen kann, wo ich eigentlich mit einem normalen Smartphone ein Foto machen kann, ohne dass ich auf Belichtung etc. und das Licht geachtet habe, bekomme ich perfekte Fotos. Wäre ja eigentlich auch wünschenswert dann irgendwann mal bei Videos, weil mit dem Smartphone habe ich ja die Möglichkeit, kurz irgendwo ein Statement des CEOs.
Ich glaube, das ist generell nur eine Frage von der Zeit, weil im hochprofessionellen Bereich, so wie Hollywood und Co. produziert, haben sie ja das eigentlich schon seit mehreren Jahren entsprechende Ansätze mit drin, wo mit Hilfe von KI nachgebessert wird, wo gewisse Dinge überblendet werden oder retuschiert werden mit Hilfe von dem. Das ist auf dem, sag jetzt mal, semi-professionellen Bereich wahrscheinlich noch nicht eins zu eins so angekommen. Trotzdem gibt es ja auch heute schon Videomodelle, die auf Basis von Video neues Videomaterial generieren können. Also ich denke, das ist eine Frage von Monaten, bis solche Modelle breiter zur Verfügung stehen.
Mhm.
Und häufig ist ja heute so, dass Dinge vielleicht unter Umständen mit 2 oder 3 Modellen in Teilen erarbeitet werden müssen. Aber wenn du jetzt beispielsweise siehst, ab einem Bild eine Videoszene generieren, geht ja im Falle von Midjourney bereits relativ gut. Kling macht da gute Dinge. Und von dem her Video zu Video mit Veränderungen darin, ich glaube, das ist teilweise noch ein bisschen der Rechenleistung geschuldet, aber solche Dinge, die werden ebenfalls bald für die breite Masse zur Verfügung stehen.
Ja, und dann wird es dann effektiv einfacher, weil eben bis anhin, es gibt ja Programme wie Adobe Premiere, Final Cut oder auch CapCut beispielsweise, wo man mit Filtern und Animation das Bild oder das Video optimieren kann. Mhm. Wenn es dann aber Tools gibt, wo ich dann eigentlich mehrere Szenen integrieren kann, die dann automatisch ein Farbabgleich gemacht wird, oder ich kann dann dazu prompten, ich möchte es episch haben oder actionreich oder in einer kalten Umgebung. Das würde ja dann nochmals eben insbesondere die Filmschaffenden massiv unter Druck bringen.
Ja, also du, die sind generell jetzt unter Druck und ich meine, wenn du nur schon schaust im CapCut, automatische Farbanpassung über mehrere Szenen etc., das ist heute in, sag mal, kostenlosen Tools oder Tools, die irgendwie am Butterbrot im Monat kosten, bereits schon mit drin. Und darum, auch, ich meine, wenn du schaust, Adobe beispielsweise mit diesem Generation Fill Geschichten in Photoshop mit drin, da war lange relativ ruhig. Dann kam eigentlich ein richtig geiles Update. Und wahrscheinlich wirst du dann also aber auch in Tools drin haben, wie die Videotools wie Premiere oder wie heißt es, Motion Design Tool?
After Effects.
After Effects wirst du halt vielleicht solche Dinge auch drin haben, beziehungsweise vielleicht sind die schon drin und ich kenne es nicht, weil ich kann sie auch sonst nicht bedienen. Also von dem her schaue ich auch nicht nach, was die an neuen Funktionen mit drin haben. Aber ich denke, da werden viele Teilmodule dazukommen. Ich meine, auch teilweise siehst du Tools, die generieren Menschen beim Sprechen und dann hast du nachher ein zweites AI-Tool, was dann eigentlich nur dazu da ist, um die Lippen noch richtig zu synchronisieren. Und im Endeffekt auch mit Bewegungsabläufen etc., mit Segment Anything, wo Bewegungen erkannt werden, auch das ist schlussendlich die Frage von diesen kombinierten Modellen und diese Multimodalmodelle. Da haben wir jetzt mit Gemini so etwas, wo man sieht, ChatGPT mit dem 4O geht ein bisschen in die Richtung. Bei GPT ist Video im Moment noch kein Thema. Auf der anderen Seite, wenn du dann bei Sora siehst, Bild in Video, das funktioniert schon recht gut. Mhm. Das heißt auch da diese Modelle, die dann Audio, Bild, Video, alles miteinander kombinieren. Ich glaube, das ist jetzt eher so ein Herantasten und irgendwann sind die eigentlich das, was wir heute eher mit einem GPT in einem bestimmten Modell haben, hast du dann ganz spezielle Modelle, die genau das für dich machen.
Spannend, ja. Du hast jetzt vorhin 2-3 Mal CapCut erwähnt, da noch einfach kurz einen Einschub. CapCut hat ja die Geschäftsbedingungen geändert per 12. Juni und ein großer Punkt, der integriert wurde, ist, dass man eigentlich jedes Projekt, das man ab dem 12. Juni bearbeitet, hat CapCut das uneingeschränkte Recht, dieses Material zu nutzen, sei das für Trainingszwecke, für den Weiterverkauf, für den Einsatz für eigene Werbung, aber auch in Drittwerbungen. Also das heißt eigentlich, alles, was man in CapCut ab jetzt bearbeitet, gehört eigentlich
wird
CapCut.
Wird trainiert.
Ja.
Ja. Ja, unschön. Ich dachte zuerst, dass ich davon gelesen habe, das ist vielleicht auch so ein Interpretationsfehler im Zusammenhang mit Nutzungsrechten. Wir hatten ja diese Diskussion in der Vergangenheit bei Meta, wo es auch geheißen hat, ja, man tritt alle Rechte an Meta ab. Und dann war es ja eher, dass Meta die Möglichkeit hat, entsprechende Inhalte auf verschiedenen Plattformen einzublenden und zu nutzen. Aber jetzt bei CapCut, auch beim dritten und vierten Mal durchlesen und interpretieren, sieht es tatsächlich so aus. Also ob Sie sagen, ihr dürft unser Tool nutzen, ihr dürft damit schaffen, aber wir dürfen das dann mit einem Material auch.
Genau. Wirst du weiterhin CapCut nutzen?
Ach, weißt du, die Dinge, die ich mit CapCut erstelle, die sind von dem her eher unproblematisch. Es ist mir dann auch egal, wenn die das für etwas anderes verwenden, weil die Schweinesachen, die mache ich immer noch in Premiere.
Ja, und schlussendlich, du schneidest ja eben, wie du gesagt hast, KI-Videos. Das wäre ja wie wenn man Pulle dem Huhn verfüttern würde. Also von
Ja.
daher.
Ist ja dann auch noch die Frage, wie gut ist gewisses Material dann, um tatsächlich darauf zu trainieren.
Ja. Dann ein Thema, was mich stark beschäftigt hat, ist Google Notebook LM. Wir haben das vor 3, 4 Monaten, hast du das schon mal erwähnt gehabt, von Google, das Notebook-Tool, wo man Notizen machen kann, beziehungsweise Recherchen machen kann, Dokumente hochladen kann und es wird ja dann auch ein Audiofile daraus produziert, wo zwei Protagonisten, meistens ein Mann und eine Frau, eigentlich in einem lockeren Podcast über das Thema sprechen. War früher nur in Englisch verfügbar. Man konnte dann mit Umwegen eine deutsche Ausgabe machen, aber natürlich mit englischem Akzent. Jetzt seit Ende Mai, Anfangs Juni als App verfügbar und eben auch komplett als Deutsch. Und für mich so der absolute Game Changer, weil bei ChatGPT oder auch bei Gemini mit Deep Research, da gehe ich ja rein, gebe ein Thema rein und dann wird das Thema recherchiert. Bei Notebook LM gebe ich eigene Quellen an. Das heißt, wenn ich schon was recherchiert habe oder eben beispielsweise aus Gemini schon Quellen habe, die ich spannend finde, kann ich die dort integrieren und daraus eine Zusammenfassung machen lassen oder eben auch einen Audio-Podcast, was insbesondere, wenn man viel unterwegs ist, sinnvoll ist, um sich da in ein Thema einzuarbeiten.
Also ich finde, also Podcast-Funktionalität etc., die ist ja wirklich nett und kann auch wahrscheinlich der einen oder anderen Person helfen, anstelle von einer Zusammenfassung ohne lesen zu müssen, in ein Thema reinzukommen. Was ich noch wesentlich spannender finde in der Entwicklung drin, ich gebe ja eigenes Material hin und ich kann darauf Fragen stellen. Und das hast du ja beim GPT, wo du eigene Daten hinterlegst, beim Projekt etc., hast du sowas auch. Das ist dann aber wiederum beschränkt auf die Person, die es nutzt oder mit der es ist, teilt. Und eine Audiozusammenfassung dazu oder einen Audiodialog habe ich in dem Fall nicht. Spannend finde ich, dass du das Ganze jetzt auch teilen kannst. Das heißt, ich nehmen wir beispielsweise Schule. Stell alle Themen zusammen oder alle Inhalte zusammen zum Thema Biene. Wir kennen das ja noch von der Aufklärung her mit den zwei Bienchen etc. und der Bestäubung. Ich kann also Material zusammenstellen. Ich kann das Thema zusammenfassen. Ich kann daraus eigentlich ein Erklär-Audio machen und kann dazu dann aber auch noch ganz viele Fragen stellen oder dann auch wiederum sagen, hey, generiere mir daraus einen Prüfungsbogen basierend auf Alter XY oder erkläre es für eine Person, die halt vielleicht erst das Wissen hat von einem 10-jährigen Kind oder wie auch immer. Das finde ich extrem spannend.
Eben, es
Und
ist wirklich, ja.
ich glaube auch da, jetzt haben wir Audio und wir haben Text im Zusammenhang mit dem LLM zum Auswerten der Inhalte. Jetzt stell dir mal noch vor, dass wir gekoppelt ist aus dem gleichen Haus mit VO3 und du hast dann zu einem Thema auch gleich wieder vielleicht Erklärvideos. Oder generiere mir dazu Illustrationen für eine Präsentation. Und dann sind wir eigentlich in dem Leistungsspektrum drin, wenn wir jetzt mal das Audio wegnehmen, was du zum Beispiel bei vollständigen AI-Agenten wie Manus heute schon drin hast. Und ich glaube, das wird für sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungsbereiche hochspannend werden. Also Also einen sofortigen Nutzen sehe ich irgendwo in der Wissensvermittlung und beim Lehren. Aber auch gewisse Inhalte aufbereiten. Wenn du dir überlegst, Aufwand, den man heute betreibt für einen Podcast. Im Vorfeld musst du irgendwo Themen zusammenstellen. Das fällt nicht weg. Das hättest du mit dem anderen auch. Jetzt angenommen, du könntest bei Google LM noch deine und meine Stimme entsprechend hinterlegen. Gibst das Material mit rein, machen wir daraus eine spannende Folge. Ja, dann braucht es uns beide nicht.
Ja. Ist ja, glaube ich, bei, das weißt du besser, bei 11 Labs habe ich irgendwo mal was gelesen, dass jetzt da auch mehrere Stimmen möglich sind. Wurde das schon ausgerollt oder ist das eher?
Also das steht zur Verfügung und ich kann das auch nacheinander bereits so generieren. Jetzt gerade bei 11 Labs letzte Woche wurde ja auch das neue Modell 3 vorgestellt, wo zu Stimmen, wie sagt man dem, Gefühlsregungen und Ausdrücke hinzugefügt werden können. Also so nach dem Motto, ich schreibe einen Text und setze da dahinter, seufzt und gibt das genervt wieder, auch in der Stimme drin erkennbar und hörbar ist. Und ich glaube, das wiederum mit den richtigen Prompts, mit diesem Stimmmodell, mit mehreren Sprechern, das würde wahrscheinlich die Hürde nochmals gewaltig senken, um halt auch Dinge, die man heute ja ein bisschen aufwendiger produziert, automatisiert zu machen. Mhm. Und ich glaube, so ein kleiner Effekt, das können wir uns teilweise heute noch nicht so eins zu eins vorstellen. Man hat ja irgendwo so ein Qualitätsbild. Und dieses Qualitätsbild, das ist geprägt von TV-Werbung.
Ja.
Also da wurde eigentlich immer die höchste Qualität eingesetzt, so von wegen, wie kommt das Bild daher, wie ist Storytelling, weil unheimlich teuer im Ausspielen. Jetzt haben wir immer mehr so Formate, ich sag mal, auf den Social-Media-Plattformen, begonnen mit diesen Memes, über andere Bereiche. Man kann in Canva Grafiken machen, das heißt so, die Durchschnittsqualität hat sich ja in den letzten Jahren eher gefühlt, wenn man sich vom alten Standard aus orientiert, so ein bisschen gesenkt. Und die Erwartungshaltung ist auch bei vielen Dingen nicht mehr so hoch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einen Link habe auf ein TikTok-Video, ich erwarte ja da nicht den Hollywood-Streifen.
Genau.
Ich glaube, je mehr solche Dinge jetzt eingesetzt werden, je unterschiedlicher das da die Dinge sind, desto eher wird man in der Zukunft auch mehr bereit sein, andere Inhalte zu generieren, die man vielleicht aus der alten Brille heraus als undenkbar sieht.
Ja.
Also so eine Abwärtsadaption, dass man dann vielleicht bei Dingen, wo man vor 10 Jahren gesagt hat, ja, aber das ist jetzt qualitativ so noch nicht ganz das Wahre, man hat dann auch einen anderen Vergleichsbenchmark.
Genau. Ja, definitiv spannend und auch so, wir haben jetzt in diesem Monthly Talk ausschließlich über Neuerungen im KI-Bereich gesprochen. Du bist ja da sehr nahe dran. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du da immer wieder die neuen Entwicklungen mitbekommst?
Also teilweise erschreckend, weil gefühlt, ich bin im digitalen Bereich jetzt irgendwie seit 25 Jahren berufstätig unterwegs und die Zeit war ja immer verändernd. Das heißt, egal ob das jetzt Betriebssystem oder Netzwerk oder Internetgeschwindigkeit oder Möglichkeiten anbelangt, es wurde immer eine Schippe draufgesetzt. Gefühlt sind einfach die Schippen in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 3 Jahren so massiv zugenommen, die Frequenz dieser ich lege was drauf, dass es teilweise unheimlich schwierig ist, auch wirklich am Ball zu bleiben, insbesondere wenn daneben noch Tagesgeschäft existiert, wo man ja auch Arbeit leisten muss.
Mhm.
Und wenn ich jetzt so quer, ich sag mal, durch LinkedIn gehe und dann noch den Google Discovery Feed anschaue und dann siehst du da auf etwas Neues, da einen Hinweis auf etwas Neues und du gehst diesen Dingen nach, Allein nur schon das Informieren, was gibt es überall neu, benötigt relativ viel Zeit. Und ich habe jetzt bei Veo investiert. Ich habe mich zuerst ganz kurz eingelesen, bevor ich diese Prompts da reingeballert habe und die Kreditkarte aufgeladen habe. Das heißt, neben dem Ausprobieren muss ich mich ja dann mit diesem Thema auch befassen und dann überlegen, was heißt das für die Umsetzung. Und im Moment gefühlt dreht sich alles einfach 20 Mal schneller als noch vor 10 Jahren. Ja. Und gewisse Dinge eigentlich frustrierend, dass wir die vor 20 Jahren noch nicht hatten oder vor 25 Jahren. Auf der anderen Seite ernüchternd, wie einfach gewisse Dinge gehen, wo vorher extrem viel Handwerkskunst notwendig war. Und das egal, ob wir von Bildgenerierung sprechen, von Videogenerierung oder vom Coding von irgendwelchen Sachen mit Vibecode, AI-Dingen. Du kannst mit ein bisschen einlesen und ausprobieren und dem entsprechenden Zeitaufwand dann das Versuchen umzusetzen, teilweise unheimlich gute Dinge machen. Die sind zwar nicht perfekt, aber wenn man so die 20-80er Pareto-Regel anwendet, würde es wahrscheinlich für vieles funktionieren, wenn man es nur so macht. Und das ist teilweise erschreckend. Ja. Also ich meine, wenn du und ich in der Lage sind, ein gutes Video zu machen, ohne dass du Grundlagen der Videotechnologie kennst, etc., sogar noch Optimierungen kriegst beim Prompting, dass sicherlich auch die Perspektive stimmt, etc., dann wird dem Profi das Herz bluten und sagen, ja, aber das ist nie so gut wie das, was ich mache. Aber für den Otto-Normalverbraucher ist es halt wesentlich mehr, als er je selber machen könnte oder sie jemals selber machen könnte. Und darum ist es eigentlich extrem krass.
Wir haben vor allem auch die Geschwindigkeit. Also, wenn wir jetzt unseren Midjourney zurückerinnern, die Version 5 war ja schon ein Riesensprung gegenüber der Version 4, aber auch da hieß es
und,
ja...
Und da musstest du es über Discord machen.
Ja, genau.
Also, du lernst, in meinem Fall, ich hatte Discord vorher auch nicht im Einsatz, das heißt, du hast wegen Midjourney ein bisschen den Umgang mit Discord gelernt, für etwas, was 4 Monate später dann wieder obsolet ist, weil es eine Web-Oberfläche dafür gibt.
Ja, und eben auch die Qualität, wo dann in der 5er-Version schon deutlich besser war als in der 4er, aber trotzdem noch viele Stimmen aufruften, ja, da kommt ein Grafiker kann das immer noch besser, qualitativ besser und abgestimmter, oder eben das Problem mit den Fingern, was die KI oder insbesondere auch Midjourney noch hatte, diese Probleme sind mehrheitlich ja gelöst und das innerhalb von nicht mal einem Jahr.
Ich habe gestern ein Video gesehen auf LinkedIn, Tiere, die Turmspringen machen.
Ich habe nur deinen Hund gesehen heute.
Ja, nee, das war dann ein Schnelltest, wobei mein Hund den Salto nicht hingekriegt hat, aber den würde er in der realen Welt auch nicht hinkriegen. Aber wo du ich glaube, begonnen hat es mit deiner Katze, das heißt, es braucht ja mehr Katzen-Content, da siehst du eine Katze auf einem Sprungturm für Turmspringen, nimmt Anlauf, macht einen doppelten oder dreifachen Salto mit Schraube. Und die Katze sieht immer nach Katze aus. Das war in den letzten Modellen nicht möglich. Das hatte Zailuo einigermaßen drin mit diesen generierten Personen oder Charakteren oder jetzt in dem Fall Tieren, die richtigen Bewegungen hinzukriegen. Das ging vorher nicht. Jetzt kannst du das. Und es sieht lustig aus. Wenn du die Bilder anschaust, es sieht relativ echt aus. Ja, dass die Katze wahrscheinlich nicht Turmspringen macht und vierfache Saltos, da muss es auch nicht perfekt raussehen, weil es erfüllt ja den Zweck. Ja. Ja, also mein Hund hatte die Zunge draußen, von dem her hat es gepasst und er ist gerade reingesprungen, was würde er im Leben nie machen. Von dem her, ja, es ist eine Täuschung, aber ja, es sah eigentlich auch nicht schlecht aus.
Ja, also ich musste zweimal hinschauen, ob es wirklich Cliff ist oder nicht, weil insbesondere die Anfangsszenen, Also die ersten 2-3 Sekunden, die konnte man nicht unterscheiden, ob das KI oder echt.
Oder und ich glaube, so geht es bei vielen Dingen. Es gibt gewisse Szenen, da merkst du es an irgendetwas. Jetzt bei den WO3-Szenen, wo ich generiert hatte, hat es 3, 4 drunter, da hatte ich so das Gefühl, ja, mit einem Schauspieler und mit einer zu 90% guten Kameraführung hätte es nicht unbedingt besser ausgesehen. Ja, also bleibt spannend, teilweise erschreckend, wenn ich denke, dass ich mit null Aufwand eine News-Sendung faken könnte.
Ja.
Limitierung im Moment vielleicht dann noch die Kreditkarte, wo einen zögern lässt, ob man jetzt für irgendeinen gut deutsch Scheiß mal kurz irgendwie einen Tausender hinlegt für Videogebühren. Ist dann vielleicht das, was einen hindern lässt, aber ich glaube, gerade da, wo Täuschung und Betrug und solche Sachen im Vordergrund stehen, ist denn das sicherlich auch kein Hindernis.
Ja.
Also da die einen Kollegen, die bis jetzt mit Bildern extrem gefaked haben etc., die können das in Zukunft dann auch mit Videos. Vielleicht kommt dann dieser Werbespot, BSMO, wo wir gemeinsam in einen Ferrari einsteigen und erklären, wir haben das Businessmodell gefunden mit Advertising. Vielleicht kriegen wir das irgendwann hin, ohne dass wir einen Ferrari leasen oder mieten müssen und ohne dass wir da 10-mal üben, bis wir parallel einsteigen.
Ja, wobei, da hätte ich andere Ideen, als mich jetzt in einen Ferrari einsteigen lassen. Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank. Die Zeit ist schon wieder um. Dein nächster Termin wartet auch schon online, so wie du mir angedeutet hast. Und da danke vielmal für die Ausführungen. Es bleibt spannend, was die KI alles bringt. Vielleicht schon im nächsten Monat wieder Neuerungen, die uns erstaunen lassen, wie das mit WO3 der Fall war oder teilweise auch mit Midjourney. Und da, Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes oder Spotify und folge uns auch im Podcast-Player deines Vertrauens. Über Feedback zur Episode freuen wir uns auf Instagram, LinkedIn oder auch per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Wir hören uns bei der nächsten Episode und bis dahin wünschen wir dir gute Abkühlung und einen angenehmen Sommer oder angenehme Sommertage, solange sind wir ja nicht weg. Vielen Dank und tschüss.